Ganz herzlich grüße ich euch. Vielen Dank, ihr lieben Sänger und Musiker. Auch heute habt ihr wieder unseren Blick auf Jesus ausgerichtet. Und das ist gut. Das schätze ich sehr. Und es gibt keine bessere Brücke, die ihr mir bauen könnt für diese Botschaft. Ja. Ich möchte heute so beginnen. Mir ist aufgefallen, die Ostergeschichte, die feiern wir, aber es ist auch eine Geschichte, die mit viel Traurigkeit im Vorfeld behaftet ist. Und so möchte ich meine Predigt heute folgendermaßen beginnen. Traurigkeit ist wie? Welches Bild würdest du gebrauchen, um Traurigkeit zu beschreiben? Traurigkeit ist wie? Also ich rede noch ein bisschen und dann würde ich mich über ein paar Antworten von euch freuen. Ja, das Thema ist ganz einfach, Ostern, Traurigkeit ist keine Endstation. Darüber wollen wir heute nachdenken und das liest sich ja erstmal sehr triumphal und wunderbar. Aber wenn du ein Bild wählen solltest, mit dem du Traurigkeit beschreiben müsstest, welches Bild würdest du wählen? Traurigkeit ist wie? Was fällt dir ein? Ruft einfach bitte ein paar Begriffe hier rein. Du, ich bin über 50.
Eine dunkle Höhle,
ja. Was noch?
Regen.
Regen. Okay.
Gelassenheit
höre ich.
Alleine.
Alleine.
Streiten.
Ja. Ja, vielen Dank. Ich habe irgendwo gelesen, Traurigkeit ist wie ein schwerer Rucksack, den man mit sich rumschleppt. Auch das ist eine Facette, die da mit reinspielt. Ich möchte mit uns heute Morgen einen Text betrachten, der mich jedes Mal ermutigt, wenn ich ihn lese, weil er mir deutlich macht, Traurigkeit ist eben keine Endstation. Wir finden diesen Text in 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18. Und wenn wir diesen Text gleich lesen, dann macht es Sinn, dass wir uns darüber Gedanken machen, in welchen Zusammenhang oder in welchen historischen Kontext hinein diese Aussagen formuliert wurden. Paulus spricht dort von der sogenannten Entrückung, auf die wir vertrauen dürfen, weil Jesus Christus auferstanden ist. Und wenn wir in die damalige Zeit hineinblicken, dann werden uns verschiedene Zeitgenossen vor Augen geführt. Da lesen wir beispielsweise von dem griechischen Dichter Aeschylus. Er sagte, den Toten ist kein Wiedererwachen beschieden. Oder ein anderer griechischer Dichter Theokrit. Er sagte, nur solange wir leben, besteht Hoffnung für uns. Die Toten haben keine Hoffnung mehr. Der römische Dichter Catull. Er brachte seine Überlegung mit folgenden Worten auf den Punkt. Wenn unser kurzes Leben dereinst erlischt, erwartet uns das Dunkel der ewigen Nacht. Das war die Perspektive, mit der man damals wie heute lebte. Viele Menschen leben in dieser Ungewissheit und dieser Traurigkeit. Und da schreibt Paulus in diese Dunkelheit hinein folgenden Text. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen, über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Der Text geht dann noch weiter. Wir lesen ihn später, dann noch fertig. Mich beeindruckt der Text jedes Mal, wenn ich ihn lese, aus verschiedenen Gründen. Ich werde jetzt nicht auf alle eingehen können, aber mir fällt auf, wie Paulus den Empfängern, den Thessalonicher, diese Botschaft der Hoffnung aufgrund der Auferstehung zuspricht. Und er beginnt ja damit, dass er sagt, es ist wichtig, der Weg aus der Traurigkeit heraus, dass Traurigkeit keine Endstation ist, meint, den Ausweg kennen. Ich will euch nicht im Ungewissen lassen. So formuliert das Paulus. Und das Wort für Ungewissheit, das er gebraucht, meint nicht kennen oder nicht verstehen. Es meint nicht nur einen Mangel an Kenntnis, sondern Paulus macht deutlich, ich will, dass ihr das versteht. Was das für euch bedeutet, dass Jesus Christus auferstanden ist. Ihr könnt den Ausweg kennen, eben nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Wie sollen wir uns das vorstellen, den Ausweg kennen? Auch hier das Wort, das Paulus gebraucht, um die Traurigkeit zu beschreiben. Damit ihr nicht traurig seid, meint betrübt sein oder in Trauer versetzt sein. Nun, am Ostermorgen freut ihr euch bestimmt am meisten, wenn ich euch eine grammatische Konstruktion aufzeige. Das werde ich jetzt tun. Alle, die in der 5. und 6. Klasse nicht geschlafen haben im Unterricht, die wissen damit, was anzufangen. Ja. Und zwar dieses Verb, das Paulus gebraucht. Hoppala, das war ein zu weit. Dieses Verb, das Paulus gebraucht, Verb, Präsens, Passiv, Konjunktiv, zweite Person, Plural. Ja. Das müssen wir auf uns wirken lassen. Das sagt nämlich etwas, wie das Leben läuft, diese grammatische Konstruktion. Zum einen fällt mir auf, das ist ein Passivum. Das heißt, niemand von uns sucht sich Traurigkeit, sondern Traurigkeit überfällt uns aufgrund von Hoffnungslosigkeit oder von anderem Kummer, den wir so in unserem Leben haben. Das fällt auf. Dann fällt als zweites auf, das kommt im Deutschen nicht so durch, aber diese grammatische Konstruktion von einem Verb, das im Präsens steht, drückt im Griechischen, so wie Paulus den Text geschrieben hat, immer einen linearen Prozess aus. Und es meint, damit ihr nicht fortwährend traurig sein müsst oder damit ihr nicht in Trauer stecken bleiben müsst. Und das ist, wovon Paulus spricht. Er sagt, Leute, es gibt, weil Jesus auferstanden ist, einen Ausweg aus der Trauer. Ja, Trauer überfällt uns ab und an und Traurigkeit überfällt uns ab und an. Aber weil wir Ostern feiern, dürfen wir uns gewiss sein, wir müssen dort nicht stecken bleiben. Es gibt einen Ausweg aus der Traurigkeit. Und während ich das so sage, da fallen mir ein paar Worte ein, die ich hier und da mal gehört habe. Traurigkeit und Trauer. Gibt es das überhaupt bei Christen? Ist es nicht so, dass Jesus alle Probleme und allen Kummer für uns löst? Da erinnere ich mich an einen jungen Mann, den ich mal mit hatte bei einem missionarischen Einsatz. Und immer, wenn der zu Wort kam, pflegte der zu sagen, seit ich mit Jesus lebe, habe ich keine Probleme mehr im Leben. Da habe ich auch gedacht, das ist komisch. Weil ich habe noch Probleme. Das deckt sich nicht mit meiner Lebenswirklichkeit. Und ich sage, wie meinst du das denn? Dann sagt er, ja, seit ich mit Jesus lebe, weil Jesus auferstanden ist und Sieger ist, übernimmt er alle meine Probleme. Ich dachte, naja, das deckt sich nicht mit meiner Lebenswirklichkeit. Ich war froh, dass ich der Chef des Teams war. Ich habe ihm dann verboten, diese Worte zu sagen. Das machte das Leben dann für mich etwas leichter. Denn mir fällt auf, wenn ich in die Bibel hineingucke, zum Beispiel, wenn wir 2. Korinther 11 aufschlagen, da lesen wir von Paulus, folgende Worte, 2. Korinther 11, ab Vers 23. Ich habe mehr gearbeitet. Ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr durch Räuber. In Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr im Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger, in Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außer all dem, was noch täglich auf mich einstürmt, die Sorge für die Gemeinden. Und mir fällt auf, wenn ich diesen Text lese, das klingt nicht gerade wie eine Party der Fröhlichkeit. Ja. Sondern ich stelle fest, Paulus hat richtig schwere Zeiten gehabt in seinem Leben, wo er kämpfen musste, mit Traurigkeit befasst war. Oder mir fällt auch ein, Philipper 2, Vers 25, dort sagt Paulus, ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not, denn er hatte nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank geworden war. Und er war auch todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht aber allein über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit über die andere hätte. Also Paulus hatte Traurigkeit durch Anfeindung von außen, durch Reisen, durch Nöte. Er hatte Traurigkeit durch Krankheit in seinem Team. Ja, und er sagt, er war todkrank, der Epaphroditus. Und Gott hat sich über ihn erbarmt, damit ich nicht eine Traurigkeit, die der Krankheit, zu der anderen noch dazu bekäme, das Sterben des Mitarbeiters. Ich erinnere mich an 1. Petrus 1, Vers 6, dort steht, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Also die Apostel kannten Traurigkeit in ihrem Leben. Die haben sie sich selbst nicht gesucht. Das überfiel sie einfach. Und jeder, der mit offenen Augen durchs Leben geht, der wird feststellen, ja, unsere Welt ist nicht perfekt. Da gibt es Rückschläge, da gibt es Not in Familien. Da gibt es richtigen Kummer, da gibt es Krankheit, da gibt es Endlichkeit, da gibt es Tod. Und wir Christen bleiben von all dem eben auch nicht verschont. Ich erinnere mich an eine Beerdigung, die ich besucht habe. Das war eine komische Beerdigung. Also ich habe schon manche eine komische besucht, aber die war besonders komisch. Denn man kam dort in der Gemeinde, das war so eine ganz moderne Gemeinde, man kam in der Gemeinde dort zu dem Schluss, der Verstorbene, ein Mann im besten Alter, der vor seiner Zeit aus dem Leben gerissen wurde, der Verstorbene sei jetzt ja bei Jesus. Und weil der bei Jesus ist, freuen wir uns alle. Und es kam die Ansage von dem Pastor der Gemeinde, bei dieser Beerdigung wollen wir nicht traurig sein, nur Freude ist erlaubt. Tja, das war eine komische Beerdigung, kann ich euch sagen. Da standen die Kinder vor dem Grab ihres Vaters und es war so ein gequältes Lächeln da. So nach dem Motto, wir dürfen nicht traurig sein, wir dürfen uns nur freuen. Ich muss sagen, ist das Leben so? Und ich fand das bei der Beerdigung so bezeichnend. Dann kam ein Sohn, der seinen Vater betrauert hatte. Der kam nach vorne, stellte sich an das Grab und weinte bitterlich. Und erntete so böse Blicke von den drumherum stehen. Dann habe ich gedacht, Entschuldigung, wie bekloppt ist das? Wie unmenschlich ist das? Die haben eben ihren Papa verloren. Und dürfen sie den Verlust nicht betrauern? Doch dürfen sie. Also, wir dürfen traurig sein über Verlust. Wir dürfen traurig sein über Krankheit. Aber wir bleiben dort nicht stehen. Warum nicht? Weil es Ostern gibt, weil wir Hoffnung haben, die über das Diesseits hinausweist. Es ist gut, wenn wir diesen Ausweg kennen, so ruft es Paulus uns in Erinnerung, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Paulus, was gibt dir denn so viel Grund, zuversichtlich sein? Ich habe das in meinem nächsten Punkt mit den ganz schlichten Worten überschrieben, dem Referenzpunkt Trauen, dem Referenzpunkt Trauen, Vers 14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Merken wir, wie bedeutsam Ostern wird? Wenn wir glauben, dass Jesus auferstanden ist, darum geht's. Und die Frage ist, wie gesichert ist denn diese Information? Deshalb sage ich dem Referenzpunkt Glauben. Jeder, der irgendwann mal eine Arbeit nach wissenschaftlichen Standards schreiben musste, eine Master- oder Bachelorarbeit oder irgendwie sowas, der musste lernen, das, was ich dort schreibe in so einer Arbeit, das ist nur die halbe Miete. Denn mindestens genauso wichtig wie der Inhalt sind die Fußnoten, also die Referenzpunkte. Heute macht man keine Fußnoten mehr. Ja, heute machen die nur noch so eine Klammerbemerkungen dahinter. Also die Frage ist nicht nur, welche Information haust du raus, sondern die Frage ist, wie gesichert ist die Information? Auf welches Untersuchungsergebnis berufst du dich? Und dieses Untersuchungsergebnis muss dann veröffentlicht worden und unter Fachkreisen diskutiert worden sein. Sonst ist die Quelle hinfällig. Ich ärgere mich immer, wenn ich solche in Ausarbeitungen von Schülern solche Behauptungen lese. Also jemand könnte ja beispielsweise sagen, ich lege fest, der Himmel ist grün. Da würde ich natürlich sofort fragen, wo hast du denn das her? Ja. Also der Himmel ist blau, nicht in Lippe. In Lippe ist er grau. Aber sonst fast überall auf der Welt, ja, ist der Himmel blau. Und wenn jetzt jemand sagen würde, nee, der Himmel ist grau, der Himmel ist grün, dann sage ich natürlich, wo hast du denn das her? Und dann erwarte ich eine ordentliche Untersuchung. Ja. Und wenn der sagt, ich habe das bei YouTube gehört, würde ich sagen, ja, wenn das alles ist, das ist eine denkbar schlechte Quelle. Worauf berufst du dich? Wie verlässlich ist diese Quelle? Ist ein Referenzpunkt? Wir haben eben in dem Anspiel gehört, der spricht ganz viel dafür, von der inneren Logik, dass Jesus auferstanden ist. Der Lukas-Bericht gibt das so eindeutig her. Dem Referenzpunkt trauen. Ich ärgere mich immer, wenn ich Ausarbeitungen lese und Schüler schreiben da irgendwelche Thesen rein und dann als Quelle YouTube, Lieschen Müller, Minute 3,27. Ja. Dann schreibe ich dahinter, das ist keine verlässliche Quelle. Die zählt nicht. Die kannst du mal nehmen, um ein Beispiel anzuführen. Aber eine Grundthese damit zu belegen, das funktioniert nicht. Also wenn ich sage, dem Referenzpunkt trauen, dann ist das ja die Argumentation des Paulus. Denn wenn wir glauben, dass Jesus auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Und ich frage Paulus, wie verlässlich ist der Referenzpunkt? Und da finden wir mehrere Stellen im Neuen Testament. Zum Beispiel 1. Korinther 15, achten wir mal darauf. Dass er begraben worden ist, sagt Paulus da, und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern, auf einmal von denen die meisten heute noch leben. Einige aber sind entschlafen. Merken wir, was hier passiert? Paulus liefert uns den Referenzpunkt, dass er sagt, folgende Personen haben Jesus gesehen als Auferstandenen. Er nennt einige namentlich. Dann nennt er 500 Brüder. Einige sind schon verstorben, aber ein paar leben auch noch. Wenn du das nicht glaubst, jetzt du nicht. Aber damals die Empfänger in Korinth, die konnten nach Jerusalem fahren bei der nächsten Wallfahrt und konnten sich irgendeinen schnappen und konnten sagen, erzähl mal, ist Jesus wirklich auferstanden? Und du hättest Leute getroffen, die gesagt hätten, ja, wir haben ihn gesehen. Und man, das ist eine Information, die wurde in der Öffentlichkeit ja diskutiert, wie wir das hier mitbekommen haben in dem Anspiel. Man wollte nicht, dass Jesus aufersteht. Die, die ihn gekreuzigt haben, die wollten diese Information vertuschen. Aber es gelang nicht. Nicht nur, weil Gott drüber gewacht hat, sondern weil da so viele Menschen sind, die sagen, ich kann das bezeugen, dieser Referenzpunkt ist sicher, dass Jesus auferstanden ist. Und mich freut das unwahrscheinlich, wenn ich das lese. Denn Ostern muss nicht nur geglaubt werden, sondern diese Information wurde nicht nur offenbart, sie wurde geprüft. Und zwar auch von den Widersachern und von Leuten, die es erlebt haben. Und nicht nur einer, sondern über 500, die sagen uns, das ist wahr. Jesus ist auferstanden. Dieser Referenzpunkt ist fix. Auf den kannst du dich stützen. Er ist im hohen Maße bezeugt. Ostern ist der wichtigste und verlässlichste Referenzpunkt für uns Christen. Und deshalb lädt Paulus, wenn er über die Entrückung spricht, über das, was Gott tun wird, lädt er dazu ein, vertrau dich dem an, denn diese Information hat etwas mit dir zu tun. Hat etwas mit dir zu tun, denn Jesus wird dich mit ihm einherführen. Wenn er auferstanden ist, dann dürfen du und ich darauf vertrauen, wenn wir seine Kinder sind und an ihn glauben und erleben durften, dass Gott uns die Schuld vergeben hat, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott uns rufen wird. Wir werden nicht im Tod bleiben. Es ist nicht eine finstere Nacht, wenn wir von dieser Erde müssen. Denn dieser Referenzpunkt, Jesus ist auferstanden, der ist bezeugt. Von vielen, vielen Leuten, einige hundert, kommen da zusammen, sagt Paulus. Deshalb ist Traurigkeit keine Endstation, auch wenn es uns überfällt. Auch wenn du in einer sehr schwierigen Lebenslage bist, in einer notvollen Situation, mit viel Traurigkeit, vielleicht sogar mit Trauer. Keine Endstation. Der Referenzpunkt ist sicher. Wir dürfen aufstehen. weil Jesus auferstanden ist. Das finde ich so mutmachend wie nur irgendwas. Mein nächster Punkt. Und deshalb sollten wir Gottes Wort glauben. Achten wir mal auf Vers 15. Hier wirft Paulus seine volle prophetische und apostolische Autorität in die Waagschale, indem er sagt, denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn. Und man muss fragen, Paulus, was sagst du uns denn mit einem Wort des Herrn? Was ist dir denn so wichtig? Er macht deutlich, mir ist so wichtig, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zum Kommen unseres Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Und dann nennt er einen Prozess, der es in sich hat. Und wir stellen die Frage, wie soll ich mir das alles vorstellen, Paulus? Und er spricht von einem Prozess, ist uns das aufgefallen? Er sagt, wir, die wir leben. Also Paulus geht davon aus, dass dieses Ereignis, die Entrückung, dass Jesus kommt und die Glaubenden zu sich ruft, dass dieses Ereignis durchaus zu seinen Lebzeiten hätte stattfinden können. Ja. Es gibt da Leute, die sagen, nee, die Entrückung kommt noch nicht. Da muss erst ein Tempel gebaut werden in Israel nach 2. Thessalonicher 2 und noch ein paar andere Ereignisse müssen stattfinden. Nee, Paulus geht davon aus, zu meiner Lebzeit hätte das stattfinden können. Also Jesus wird wiederkommen und weil er auferstanden ist und Sieger über den Tod ist, wird er uns zu sich rufen. Und es kann sein, dass wir das Ende dieses Gottesdienstes nicht mehr erleben, weil Jesus kommt und uns zu sich ruft. Wie genau wird das stattfinden? Achten wir mal, das klingt so unvorstellbar. Ab Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, wird er herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden, auf den Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Wenn ich das lese, habe ich den Eindruck, das ist so unvorstellbar. Wie soll das gehen? Wie soll ich mir das überhaupt denken? Und mir fällt auf, wenn ich den Text betrachte, hier wird wohl ganz offensichtlich von einem Prozess beschrieben. Denn wenn der Ruf ertönt, dann wird das zuerst geschehen, jenes wird danach geschehen, zugleich wird einiges geschehen. Hier wird ein Prozess beschrieben, die Toten werden auferstehen, die im Grab liegen. Und da denke ich, Moment, irgendwas ist doch komisch. Die Toten, die im Grab liegen, sind die nicht bei Jesus? Denn da fallen mir Stellen ein, wie Lukas 23, Vers 41, Jesus ist am Kreuz und er sagt dem Schächer dort, er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Oder mir fällt eine andere Stelle ein, Philipper 1, Vers 23, dort sagt Paulus, denn es setzt mir beides hart zu, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Das heißt, Paulus geht davon aus, wenn ich aus dieser Welt scheide, bin ich sofort bei Christus. Oder die Stelle aus Lukas 16, hier ist vom reichen Mann und vom armen Lazarus die Rede, die sind gleich in Gottes Gegenwart. Wie soll ich das zusammenbekommen? Also was ist denn nun, wenn jemand stirbt? Liegt er jetzt im Grab bis zur Entrückung oder ist er gleich in Gottes Gegenwart? Für wen gilt Ostern denn jetzt sofort? Oder gilt für einige Ostern dann später? Verstehen wir die Spannung? Ja. Auf der einen Seite sagt er sofort beim Herrn, auf der anderen Seite sagt er, liegt im Grab. Und da gibt es auch unterschiedliche Ansätze, wie Christen damit umgehen. Ja, also wir Menschen wären ja nicht Menschen, wenn wir nicht gute Erklärungen dafür gefunden hätten. Ja. Einige sagen, es gibt so eine Art Bahnhofsvorhalle. Ja. Das heißt, wenn jemand stirbt als gläubiger Mensch, weil Ostern ist, wird Jesus den ja ins Leben rufen. Aber er muss warten bis zur Entrückung. Dazu gibt es wahrscheinlich irgendeinen Ort. Manche beanspruchen das Bild des Alten Testamentes, dass sie vom Totenreich reden. Also irgendeine Vorhalle und da müssen die Christen warten. Jesus kreuzt da ab und zu auf, aber die Christen tun, was Christen halt so tun, ja, in der Zeit. Ich weiß nicht, was sie machen. Wahrscheinlich Uno spielen und Rucks zocken. Und ich stelle mir das vor, für Frauen gibt es einen riesengroßen Tisch, da könnt ihr den ganzen Tag Blitz spielen, ja, von morgens bis abends. Ja. Aber man hat den Eindruck, nee, wenn man sowas redet, dann merkt man schon, was das für ein dummes Zeug ist. Wenn wir versuchen, mit unserer Vorstellung Ewiges zu beschreiben, das geht nicht auf. Ja. Also gerade, da fallen mir Stellen ein, wie am Ende der Offenbarung, da werden die Bücher aufgetan und ein jeder wird beurteilt werden nach seinen Werken. Stell dir das mal vor. Alle Menschen, die je gelebt haben, da wird im Buch nachgeschlagen, was haben die gemacht und es wird gelesen und es wird beurteilt. Da brauchst du Zeit. Wie soll das gehen? Ich hoffe ja ein bisschen, dass es alphabetisch geht, weil ich heiße Adam, ich bin dann relativ schnell durch. Aber manche heißen ja auch Ristig oder Töfs oder Wiebe, die müssen dann sehr lange warten. Ja. Und da merkt man, nee, das geht alles nicht auf. Es geht alles nicht auf. Also diese Vorhallenversion. Es gibt eine zweite Version. Die setzt dann einfach voraus, ja, wir sind bei Christus, aber nicht so richtig. Der Geist ist bei Jesus sofort. Wenn man stirbt, ist der Geist sofort bei Jesus, aber der Körper, der kommt dann später halt nach. Das heißt, man ist zunächst im wahrsten Sinn des Wortes nur eine halbe Portion in Gottes Gegenwart und mit der Entrückung wird der Rest dann nachgeliefert. Muss man sagen, nette Theorie. Also habe ich in vielen theologischen Büchern gelesen. Nette Theorie, aber war Jesus nach seiner Auferstehung nur so eine halbe Portion? Nee, der war ganz. Man sah seine Nägelmale, er konnte essen, hat schon einen besonderen Leib gehabt. Aber wir merken, wenn wir versuchen, uns das vorzustellen und mit unseren begrenzten Möglichkeiten das zu erklären, wir kommen an Grenzen. Was passiert denn nun, wenn Gott uns ruft? Weil Jesus auferstanden ist. Ich erkläre das gerne damit. Zeit und Raum, so wie wir denken und leben, hat ja etwas mit der Schöpfung zu tun. Das heißt, Prozesse, so wie sie stattfinden, hat etwas mit der Schöpfung zu tun. Ja, da lesen wir im Schöpfungsbericht, und Gott sprach, es sollen Lichter an die Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht, und sie werden dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Das heißt, Zeit und Prozesse und Abläufe ist etwas, das mit der Schöpfung gekommen ist. Wenn wir rausgenommen werden aus der Schöpfung, dann gelten diese Mechanismen nicht mehr für uns. Und wenn wir versuchen, mit unserem begrenzten Verständnis von Zeit und Raum, wenn wir versuchen, Ewiges und gar Gott zu erklären, dann merken wir ganz schnell, wie wir an die Grenzen unseres Denkens kommen. Dann geht da manches nicht auf. Aber es hat nicht damit zu tun, dass Gott in sich nicht schlüssig ist, sondern es hat damit zu tun, dass wir mit unseren begrenzten Möglichkeiten kaum erklären können, wie Gott ist und wie er wirkt. Und solche Grundzüge wie der Herr ist auferstanden, nicht mal das können wir uns vorstellen. Ich will versuchen, das mit einem Beispiel zu illustrieren. Also ich bin aufgewachsen in einer frommen Bubble. Da war es klar, Fernsehgucken ist Sünde. Also war meine Kindheit lang und weilig und ich musste immer ein paar Hobbys am Start haben. Das war nicht so schwer, weil wir waren 8 Kinder zu Hause, also waren immer genug Leute da, mit denen man sich streiten und mit denen man klarkommen konnte. Ich hatte also immer ein paar Hobbys parallel laufen. Es gab eine Phase, da habe ich mir eine Modelleisenbahn gekauft. Also nicht nur ich allein, mit dem Bruder haben wir zusammengeschmissen. Dann haben wir uns so eine Platte gekauft, da gab es Berge und Tunnel und See. Und außenrum fuhren dann ein paar so eine Bahnen, zwischendurch kreuzen die auch so mit Weichen, damit wir auch was zu tun hatten. Und unser ganzes Taschengeld ging da rein. Und dann haben wir uns auch so Häuser gekauft und zusammengebastelt und dahin geklebt. Also es entstand ein Dorf und dann noch ein anderes. Wir hatten also unser eigenes Universum. Ja. Und irgendwann war das langweilig, dann kam Plan B, ich brauche ein neues Hobby. Mein Bruder und ich, wir taten uns zusammen und wir haben uns weiße Mäuse gekauft. Also warum weiße Mäuse, weiß ich auch nicht. War einfach so. So, wir hatten also jetzt im Keller, im gleichen Raum, die große Modelleisenbahn stehen. Und auf der anderen Seite, im Käfig, da waren weiße Mäuse drin. Das war, ja, war doof, aber war so. So, und irgendwann, wir sitzen da unten im Keller mit der Modelleisenbahn und weiße Mäuse. Und dann habe ich mir gedacht, also wir könnten diese zwei Hobbys ja auch vereinen. Ja, Also, ich lasse den Zug außen rumfahren und nehme ein paar weiße Mäuse und setze die auf die Modelleisenbahn. Ja? Und die laufen dann so King Kong-mäßig durch das Dorf. Ich fand das ganz lustig. So, zu meinem großen Erstaunen, außen rauschten die Züge, innen liefen die Mäuse durch die Stadt. Und ich dachte, die wären da irgendwie panisch, aber die waren ganz entspannt. Die schnupperten hier und knabberten da und die Züge fuhren. So, ich will das Bild jetzt mal überstrapazieren. Stellt euch die Szene vor. Modelleisenbahn beadern, Geller, weiße Mäuse darauf. In dem Moment war die Modelleisenbahn das Lebensumfeld meiner weißen Mäuse. Ja. Das war, ich könnte auch übertrieben sagen, das war ihr Universum. Das Dorf, die Züge, die da fuhren. Und irgendwann komme ich, großer Mensch, also es gelten auf der Modelleisenbahn die Regeln der Modelleisenbahn, wo die Züge fahren. Jetzt komme ich irgendwann, nimm die weißen Mäuse und setz sie woanders hin, wieder in ihren Käfig, aber interessiert keinen. Ja. In dem Moment, wo ich sie runternehme von meiner Modelleisenbahn, zählen die Regeln der Modelleisenbahn nicht mehr für sie. Jetzt gibt es kein Dorf mehr und keine Züge und kein Tunnel und kein See. Sie sind da weg. Sie sind woanders. So stelle ich mir das vor. Hier in der Gegenwart sind wir in Raum und Zeit gefangen. Wir denken in Prozessen. Was wird passieren? Wonach? Was kommt zuerst? Wie lange dauert es, bis alle Bücher aufgeschlagen sind und alle Taten aller Menschen vorgelesen sind, wenn du Wiebe heißt? Ja. Aber in Wahrheit stellen wir fest, wenn der Herr uns ruft, dann nimmt er uns raus aus diesen Zwängen, aus dieser Enge, in der wir unterwegs sind. Und mir fällt auf, wenn ich in das Neue Testament hineinblicke, dass ich ganz viele Begriffe finde, die deutlich machen, hier geht es nicht um eine Chronologie, sondern sie sind beim Herrn. Wenn Gott uns ruft, 2. Korinther 12, Vers 4, im Paradies sein, Lukas 16, in Abrahams Schoß sein, 2. Korinther 5, beim Herrn sein, Philipper 1, bei Christus sein, Johannes 14, Wohnung im Vater, im Haus des Vaters haben oder beim Vater zu haben. Das macht alles deutlich, ihr Lieben, wenn der Herr uns ruft, dann sind wir bei ihm. Warum? Warum? Weil Jesus auferstanden ist. Und weil in seinem Wort, der Bibel, uns das genauso offenbart wird. Und deshalb sagt Paulus, und wir werden beim Herrn sein alle Zeit. Das berührt mich total. Wir dürfen heute Ostern feiern und dürfen guter Dinge sein. Unsere Traurigkeit, unsere Enge, unsere Modelleisenbahn, all unsere Not, unsere Vergänglichkeit und manch eine Bauchlandung, die wir im Leben hinlegen. Und die Traurigkeit, die damit verbunden ist, ist nicht auf Dauer. Gott wird uns rufen in seine Gegenwart und dort wird die Seele ankommen. Und deshalb liebe ich Ostern so, weil es uns das eben so unverbrüchlich in Erinnerung ruft. Da komme ich zu meinem letzten Punkt. Wir sollen damit die Seele vertrösten. Paulus sagt, und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Vertrösten in zweierlei Hinsicht. Zum einen, wir sind noch nicht da. Wir leben noch in einer unvollkommenen Welt. Und wenn du Punkte in deinem Leben hast, die dich so traurig machen, weil sie wie so ein Rucksack sind, der an deinem Rücken hängt, was immer es sein mag, dann will ich dir sagen, wir sind noch nicht da. Und deshalb gehört Traurigkeit zu unserem Leben dazu. Und Vergänglichkeit gehört dazu. Und Krankheit gehört dazu. Und Leute, die sagen, das ist nicht so, die sind in Schwärmerei unterwegs. Und ich will mich besonders an dich wenden, wenn du hier heute sitzt und eine ganz schwere Last auf deiner Seele hast. Das ist nicht ungewöhnlich. Das heißt nicht, dass Jesus dich weniger lieb hat. Das heißt nur, du bist Mensch auf der Modelleisenbahn, in unserer Begrenztheit und Endlichkeit, in der wir unterwegs sind. Und man meint, wie lang dauert so eine Traurigkeit? Manchmal dauert sie Wochen, Monate, Jahre und manches werden wir auch nie wieder los in unserem Leben. Aber die Hoffnung besteht darin endet das doch nicht, sondern wir dürfen einander Hoffnung zusprechen und dürfen sagen, es wird so nicht bleiben. Eins wird Gottes Gegenwart kommen und dann dürfen wir aufstehen und dürfen befreit in Gottes Gegenwart treten und dann zählt, er wird uns, weil er auferstanden ist, mit in Gottes Gegenwart führen. Und dann finden wir dort Sätze wie in Offenbarung 21, Vers 4. Kein Tod, kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei. Gott wird alle Tränen abwischen. Darauf dürfen wir hoffen, weil Ostern ist. Weil Jesus auferstanden ist. Und deshalb ist Ostern ein freudiges Fest. Und wenn du merkst, hier sitzt jemand neben dir oder in deiner Bubble, der Jesus lieb hat, der gerade durch eine schwierige Lebenssituation geht, dann will ich uns Mut machen, dass wir es uns wieder zur Gewohnheit machen, dem anderen zu sagen, Traurigkeit ist keine Endstation, vergiss das nicht. Jesus ist auferstanden und er wird dich in seine Gegenwart rufen und dann wird diese Not, mit der du jetzt kämpfst, die wird ein Ende haben. Die wird ein Ende haben, denn seit Ostern wissen wir, Traurigkeit ist keine Endstation. Und deshalb sollen wir einander Hoffnung zusprechen, weil es Ostern gibt und weil Traurigkeit eben enden wird. Für mich fasse ich das zusammen mit den Worten, Traurigkeit ist keine Endstation. Wir dürfen den Ausweg kennen. Was ist das für ein Privileg? Wir dürfen dem Referenzpunkt trauen. Es ist eben mehr als eine Glaubensfrage, sondern da sind viele Leute, die haben das erlebt und bezeugt. Wir dürfen Gottes Wort glauben. Er wird uns zu sich rufen und dann gelten die Maßstäbe dieser Welt nicht mehr. Und wir dürfen die Seele trösten und vertrösten. Und die Freude über der Auferstehung unseres Herrn wünsche ich dir und mir. Trotz manch einer Traurigkeit dürfen wir zuversichtlich sein, weil es Ostern gibt. Und weil ich sagen darf, der Herr ist auferstanden. Amen.